Passend zum Thema vom Gottesdienst möchte ich am Anfang ein paar Fotos von Eisbergen zeigen. Aha. Also die habe ich nicht selber aufgenommen, in die Gegend bin ich noch nicht gekommen, sondern aus dem Internet. Du wolltest was fragen? Aha. Also wunderschön anzusehen. Und hier auf dem letzten Bild erkennen wir, warum Eisberge manchem Schiff zum Verhängnis geworden sind. Weil der weitaus größere Teil vom Eisberg unter dem Wasser für uns verborgen liegt. Was nun ein Eisberg mit unserem Leben und mit dem Predigtext zu tun hat, das wird hoffentlich am Ende von diesem Gottesdienst uns klar werden. Wir haben den Predigttext schon gehört. Es ist ein Wort des Apostel Paulus an die Christen in Korinth. Ein ganz bekannter Vers: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Und hier spricht jemand, also Paulus, der selber wirklich eine radikale Veränderung in seinem Leben erfahren hat. Paulus war, wie wir wissen, bevor Jesus ihm auf dem Weg nach Damaskus begegnet ist, ein entschiedener Gegner aller Christen. Er hat die Gemeinde verfolgt und versucht, sie zu vernichten. Nach seiner Bekehrung wurde er nicht nur ein eifriger Nachfolger von Jesus, sondern der größte Apostel und Verkündiger des Evangeliums. Und musste dafür sehr viel Verfolgung von seinen eigenen Volksgenossen in Kauf nehmen. Diese Veränderung im Leben des Paulus war so tiefgreifend, dass er zu Recht hier von einer neuen Schöpfung spricht, von einer Schöpfung, die allein Gott bewirken kann. Deshalb sagt er hier in diesem Vers: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden, aber das alles von Gott, nicht Menschenwerk. Gott ist ein Gott der zweiten Chance. Er gibt uns die Möglichkeit, einen Neuanfang zu machen. Er will, dass auch wir heute erfahren, wie unser Leben neu werden kann. Wir dürfen Schuld und negative Erfahrungen, die wir mit uns herumschleppen aus unserer Vergangenheit, hinter uns lassen und frei werden für ein neues Leben mit ihm. Diese Verheißung gilt allen Menschen, die an Christus glauben und mit ihm durch den Glauben verbunden sind. Nun gibt es leider aber auch ganz andere Erfahrungen, die mit dem hier im Widerspruch stehen, was uns die Bibel verheißt. Ich habe kürzlich mal ein Zeugnis von einem jungen Christen gelesen, der vor seiner Bekehrung Probleme mit Drogen hatte. Und er schreibt über seine Erfahrung mit diesem Bibeltext folgende Worte: Als ich den Vers zum ersten Mal gelesen habe, das war kurz nach meiner Bekehrung, da habe ich gedacht, krass, ich bin ein neuer Mensch. Das Alte ist vergangen, es ist Neues geworden. Ein paar Wochen später habe ich dann gedacht, gar nichts ist vergangen. Und neu bin ich auch nicht. Ich bin derselbe Mensch mit all meinen Sünden und Fehlern, die ich so habe. Dieser junge Christ hat trotzdem nicht enttäuscht aufgegeben. Er hat dann begriffen, dass es Zeit braucht, und nicht nur Zeit, sondern auch die Bereitschaft, ehrlich seine Defizite, seine Schwächen anzusehen und anzugehen, damit etwas von dieser neuen Schöpfung auch Wirklichkeit wird in unserem Leben. Der bekannte deutsche Philosoph Friedrich Nietzsche entschied sich für einen anderen Weg nach seinen enttäuschenden Erfahrungen mit den Christen. Nietzsche wuchs in einem Pfarrhaus auf. Er war Sohn eines Pfarrers. Nach seiner Konfirmation besuchte er ein kirchliches Internat in Naumburg. Er hat also aus nächster Nähe christliches Leben, christlichen Glauben in seiner Jugend miterlebt. All das hat ihn aber nicht überzeugt. Er schrieb: Die Christen müssten mir erlöster aussehen, bessere Lieder müssten sie mir singen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Aus dem Sohn eines Pfarrers wurde er ein Spötter und ein leidenschaftlicher Gegner der Christen. Aber das ergeht nicht nur dem Nietzsche so. Es gibt viele Christen, die sich enttäuscht von Gemeinde und vom Glauben abwenden. Vielleicht nicht so extrem werden wie Nietzsche, aber sie ziehen sich zurück, weil sie nichts von dem erleben, was hier verheißen wird im Neuen Testament, dass wir neu werden. Also diese neue Schöpfung entspricht nicht ihren Erfahrungen. Sie haben das weder bei sich selbst noch bei Menschen in ihrer Gemeinde erlebt. Was läuft da schief? Warum klaffen unsere Erfahrungen im Alltag und die biblische Verheißung so weit auseinander? Die Antwort auf diese Frage erschließt sich uns, wenn wir noch ein paar Bibeltexte mit heranziehen, die uns deutlich machen, was es mit dieser Neuschöpfung auf sich hat. Also wie geschieht diese Neuschöpfung und was bewirkt sie in uns? Was dürfen wir erwarten an Veränderungen in unserem Leben? Ich möchte zunächst an das Gespräch erinnern, das Jesus mit Nikodemus, mit diesem jüdischen Schriftgelehrten, geführt hat. Wir kennen ja diese Geschichte. Nikodemus, ein weiser Mann, ein Schriftgelehrter, besucht Jesus bei Nacht und hofft von ihm zu erfahren, wie man denn ein Leben führen kann, das Gott wohlgefällt. Jesus lässt ihn gar nicht erst lange ausreden, sondern sagt ihm sofort, worauf es ankommt: Amen, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Nikodemus wundert sich darüber und fragt Jesus: Wie kann ich denn als alter Mensch von Neuem geboren werden? Muss ich denn in den Leib meiner Mutter wieder hineingehen? Jesus antwortet darauf: Du bist ein Lehrer in Israel und weißt es nicht? Jesus ist verwundert, dass jemand, der die Bibel so gut kennt, nichts von der Verheißung Gottes weiß, die davon sprechen, dass Gott sein ganzes Volk erneuern wird, und zwar durch die Wirkung seines Geistes. Diese Verheißung wird durch einige Propheten angekündigt, und zwar lange bevor Jesus Christus kam. Ich lese nur einen Abschnitt aus Hesekiel 36, Abvers 25, als Beispiel für diese vielen Verheißungen. Dort sagt Gott: Und ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet. Von all eurer Unreinheit und allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Wie werden Menschen neu? Dieser Text aus dem Hesekiel macht uns das klar. Der erste Schritt ist, dass Gott sie reinwäscht von ihren Sünden. Das wird hier in einem Bild ausgedrückt: Ich will reines Wasser über euch sprengen. So wie wir morgens duschen, um den Schmutz von unserem Körper abzuwaschen, so wäscht Gott die Sünde von uns ab, indem er sie uns vergibt. Und damit ist Raum in unserem Leben dafür, dass der Geist Gottes in uns einzieht und uns verändert. Gott geht sogar so weit, dass er seinen Geist in Menschen wohnen lässt. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Und das ist genau das, was Jesus meint, wenn er sagt: Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Und zwar von Neuem aus Wasser und Geist. Es geht um die Reinigung durch das Wasser der Taufe, um die Vergebung der Sünden um den Heiligen Geist, der uns dabei geschenkt wird, wenn wir an Jesus glauben, der in uns wohnt und in uns verändert. Wie das genau geschehen kann, das erklärt der Apostel Paulus in seiner Pfingstpredigt in einem kurzen und ganz einfachen Satz, den jeder verstehen kann. Da sagt Petrus den Menschen, die danach fragen, was sie tun sollen, um Christus anzunehmen, tut Buße. Das heißt, kehrt zu Gott um. Ändert die Richtung eures Lebens. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Umkehrt zu Gott. Glaube an Jesus Christus, verbunden mit der Taufe, das führt zur Vergebung der Sünden. Und dadurch empfangen wir den Heiligen Geist, der in uns wirkt und uns verändert. Was aber genau wird denn neu bei uns? Was verändert sich in unserem Leben? Wir werden ja von neuem geboren, so sagt es die Heilige Schrift. Und genau wie bei der ersten Geburt, da werden wir Kinder unserer Eltern, bei der neuen Geburt werden wir zu Kindern Gottes. Wir haben einen Vater im Himmel, der uns liebt und für uns sorgt. Und wir sind Teil einer großen Familie von Christen auf der ganzen Welt. Und das ist eine tolle Erfahrung, dass überall, wo wir hinkommen, ob wir zu Besuch sind oder uns irgendwo neu niederlassen, dass wir Menschen finden, Schwestern und Brüder in Christus, mit denen wir Gemeinschaft haben können. Aber nicht nur das, sondern der Heilige Geist, der schenkt uns Gaben für unsere Mitarbeit in der Gemeinde und er lässt Früchte in unserem Leben reifen, die unseren Charakter verändern und uns Christus ähnlicher machen. Liebe und Freude, Frieden und Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Diese Aufzählung finden wir im Galaterbrief und Paulus nennt sie dort Früchte des Heiligen Geistes. Das sind also Dinge, die Zeit brauchen in unserem Leben. Früchte wachsen und reifen nicht von heute auf morgen. Es gibt aber auch eine andere Realität in unserem Leben, vor der wir die Augen nicht verschließen dürfen. Das neue Leben, das mit dem Glauben an Jesus Christus in uns beginnt, das löscht unsere Vergangenheit nicht aus. Das heißt, die Erbanlagen, die Genen, also die wir von unseren Eltern mitbekommen haben und die ihre Erziehung, die uns geprägt hat, die behalten wir bei, die bleiben ja ein Teil unserer Persönlichkeit. Ebenso auch Erfahrung von eigener Schuld oder Schuld, die andere Menschen an uns begangen haben. Es gibt Dinge, die tiefe Spuren in unserem Leben hinterlassen haben. Und die werden wir nicht von heute auf morgen los. Manchmal am Anfang, wenn wir zum Glauben kommen, in dieser ersten Begeisterung, in dieser Euphorie, haben wir den Eindruck, es ist wirklich alles abgefallen von uns. Wir sind wirklich neue Menschen. Diese Erkenntnis, dass Gott uns angenommen hat, als seine Kinder und dass er uns liebt, die erfüllt unser Herz in der Art, dass wir die Schattenseiten unserer Persönlichkeit nicht mehr wahrnehmen. Einige Zeit später kommt aber die Ernüchterung, wenn alte, totgeglaubte Gewohnheiten sich wieder melden. Wir stellen dann mit Erschrecken fest, dass unser Leben bei weitem nicht dem entspricht, was wir uns von einem christlichen Lebensstil vorstellen. Gefühle von Wut und Hass, Ärger, Mutlosigkeit, alte Süchte, die wir überwunden zu haben glaubten, kommen mit Macht zurück. Oder vielleicht fallen wir in neue Süchte hinein. Auch als Christen. Und dann haben wir eine große Angst davor, dass unsere Mitchristen in der Gemeinde das erfahren, wie es wirklich um uns aussieht. Wir wollen uns ja nicht blamieren, weil wir ja von lauter gläubigen Menschen, von lauter Heiligen umgeben sind. Und da tun wir unser Bestes, um das zu verstecken, was in uns abläuft. Wir vergessen dabei, dass die Gemeinde eine Gemeinschaft von begnadigten Sündern ist und nicht eine Elitetruppe von Menschen, die ethisch vollkommen sind. Und wenn viele in der Gemeinde sich so verhalten, das heißt, wenn sie die Schattenseiten ihres Lebens verbergen vor anderen, dann entsteht in der Gemeinde eine Atmosphäre von Heuchelei und Unehrlichkeit und niemand traut sich mehr zu zeigen, wer er wirklich ist. Das ist die große Gefahr aller frommen Gemeinschaften. Ich erinnere mich an einen Freund aus einer früheren Gemeinde. Er bekam irgendwann Probleme in seiner Ehe. Und als diese Probleme in der Gemeinde bekannt wurden, blieb er von der Gemeinde fern. Er kam nicht mehr in die Gottesdienste. Ich besuchte ihn und wollte ihn ermutigen, wieder in die Gemeinde zu kommen. Er sagte mir dann, wie soll ich in die Gemeinde kommen und neben Leuten sitzen, die ihr Leben im Griff haben, die eine gute Ehe führen, wenn bei mir so vieles schief läuft. Ich blamiere mich doch nur. Wenn wir in der Gemeinde den Eindruck erwecken, dass bei uns alles in Ordnung ist, dann passiert genau dies. Menschen, die ehrlich genug sind, ihre Fehler zu sehen und einzugestehen, die trauen sich nicht mehr in unserer Mitte. Sie bleiben von der Gemeinde fern. Und mit diesem Versteckspiel hindern wir Gottes Geist daran, in uns zu wirken. Die Erneuerung unseres Wesens in der Tiefe kann gar nicht stattfinden, weil vieles nicht ans Licht kommt, damit Heilung und Veränderung geschehen kann. Und jetzt kommen wir zum Eisberg. Wir gleichen dann einem Eisberg, von dem nur ein kleiner Teil sichtbar ist und der Rest bleibt verborgen im Dunkeln unter der Wasseroberfläche. Wir lassen Gott nur an diesem sichtbaren Teil etwas verändern und der verborgene Rest gehört uns und bleibt im Dunkeln. Und dann brauchen wir uns nicht zu wundern, dass wir so wenig merken von dieser neuen Schöpfung in unserem Leben. Wie kommt man aus diesem Teufelskreis wieder heraus? Der erste Schritt ist eine ehrliche und kritische Betrachtung des eigenen Lebens, die die Schattenseiten nicht ausspart. Und da wir selber oft gar nicht in der Lage sind, diese tiefen Seiten unseres Lebens zu erkennen, da sollten wir mit den Worten von Psalm 119 beten: Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, ich kann es gar nicht. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und dazu brauchen wir Zeit und Ruhe mit Gott, damit er zu uns reden kann, damit er Dinge in unserem Leben aufdecken kann, die nicht in Ordnung sind. Und wenn uns das klar wird, dann ist es dran, dass wir vor Gott treten und diese Dinge bekennen und Vergebung dafür empfangen. Und manchmal tut es gut, auch diese Dinge im vertraulichen Gespräch mit einem reifen Christen auszusprechen. Die Praxis der Beichte, das heißt das Bekennen der Sünde vor einem Zeugen, der uns dann im Namen Jesu die Vergebung zuspricht, das ist in der evangelischen Christenheit leider in Vergessenheit geraten. Aber diese Beichte ist der biblische Weg, um von Sünde und von negativen Prägungen freizukommen. Der Apostel Johannes schreibt: Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, oder wenn wir so tun, als hätten wir keine Sünde, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinmacht. Das Bekennen unserer Sünde führt zur Vergebung und zur Reinigung. Sünde, die ans Licht kommt, verliert ihre Macht über uns. Wenn wir sie aber für uns behalten und vor anderen verbergen, dann wird sie uns weiterhin knechten. Wir werden kaum etwas merken von der neuen Schöpfung in uns, weil wir das Alte nicht loslassen wollen. Vielleicht, weil wir uns dafür schämen, das auszusprechen. Ich komme zum Schluss wieder zum Wort des Apostel Paulus. Ist jemand in Christus, und ich lege die Betonung hier auf in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Diese zwei Worte in Christus kommen an vielen Stellen im Neuen Testament vor und sie sind von großer Bedeutung für unser Leben, für unseren Glauben. Es reicht nicht, Christus zu kennen und ihn zu verehren. Oder zu versuchen, nach seinem Vorbild zu leben. Die Beziehung zwischen Jesus und seinen Jüngern geht viel tiefer. Es ist eine wesensmäßige Verbindung. Jesus vergleicht das mit dem Weinstock und den Reben. Wir sind die Reben, die ihren Lebenssaft von dem Weinstock beziehen und ohne den Weinstock nicht leben können. Und an einer anderen Stelle sagt Jesus, wenn ihr in meinem Wort bleibt, das bedeutet so viel wie in Christus bleiben. Denn Jesus und sein Wort sind eins. Wenn wir also in seinem Wort bleiben, sagt Jesus, so sind wir wahrhaftig seine Jünger und werden die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird uns frei machen. Wenn wir in Christus sind, dann leben wir in der Wahrheit, weil er die Wahrheit in Person ist. Und dann brauchen wir uns nicht zu schämen, so zu sein, wie wir wirklich sind. Denn seine Wahrheit wird uns frei machen von Sünde, von Heuchelei und Selbsttäuschung. Und so kann diese Verheißung nach einer Erneuerung, nach einer neuen Schöpfung auch Wirklichkeit werden, bei uns persönlich und in der Gemeinde. Das bewirkt Gott durch seinen Geist, wenn wir offen dafür sind und ihm unser Herz zeigen. Amen.